Also ich glaube, man wird nicht automatisch, nur weil man älter wird, zum besseren Menschen oder zum gelasseneren Menschen oder klug und weise. Dafür muss man schon sein ganzes Leben was tun. Und das habe ich auch eigentlich immer getan. Vielleicht auch gezwungenermaßen, weil ich ja irgendwie auch gezwungen war durch meine psychischen Störungen, durch Ängste, mich mit mir auseinanderzusetzen. Warum bin ich so, wie ich bin? Wie kann ich weiterkommen, trotz mancher großer Hindernisse, die mir im Weg liegen? Und insofern habe ich wirklich mich viel auseinandergesetzt. Und ich glaube, das ist schon auch Teil eines guten Reifungsprozesses. Das ist nicht wie beim Käse, der wird von alleine besser und leckerer und schmackhafter und teurer.
Wirkungsvoll bist du dann, wenn du deine Wirkung kennst. Ein Podcast über die Reise zum Entdecken deiner Einzigartigkeit. Hier erfährst du alles, wie du mit deiner Persönlichkeit unverwechselbar wirst, deine Mitmenschen begeisterst und inspirierst. Dein Potenzial liegt in dir. Mache es sichtbar.
Herzlich willkommen zu Wirkungsvoll. Es gibt diesen Moment im Leben, in dem viele Menschen denken, und was kommt jetzt? Wie geht es weiter? Oder war das jetzt alles? Ist die Zeit vorbei für Veränderung? Für Mut? Wann hast du zuletzt gedacht, dafür bin ich zu alt? Für einen Neuanfang, für einen beruflichen Schritt, für Sichtbarkeit? Mein heutiger Gast stellt genau diese Idee auf den Kopf, denn sie sagt, vielleicht sind wir nicht zu alt, vielleicht sind wir endlich alt genug. Alt genug, um aufzuhören, es allen recht zu machen. Alt genug, um der eigenen inneren Stimme mehr zu vertrauen. Und alt genug, um unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Ildikó van Kürti ist Bestsellerautorin, Journalistin und seit vielen Jahren eine der prägendsten Stimmen der deutschsprachigen Literatur. In ihrem neuen Buch Alt genug schreibt sie so offen wie selten über Ängste, Selbstzweifel, Wechseljahre und über eine überraschende Erkenntnis, dass Selbstvertrauen manchmal erst in der zweiten Lebenshälfte wirklich wächst. Wir sprechen heute über innere Haltung, gesellschaftliche Erwartungen, Mut und darüber, warum Älterwerden vielleicht die größte Befreiung sein kann. Herzlich willkommen, Ildikó van Kürti.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Hallo Ina.
Ildikó, kann man sagen, du bist gerade grundsätzlich in deinem Leben so entspannt wie nie?
Also Entspannung ist, finde ich, ja eine Momentaufnahme. Und ich würde sagen, dass es deutlich mehr Momente der Entspannung gibt als noch vor 5 Jahren oder vielleicht vor 5 Tagen oder vor 10 Jahren. Insofern, nimmt die Gelassenheit zu, das würde ich schon sagen, ja. Aber ich kann mich immer noch sehr aufregen und zwar aus dem Stand raus, über Nichtigkeiten.
Du sagst, die Gelassenheit nimmt zu. Liegt es einfach daran, dass wir auf einen sehr großen Erfahrungsschatz zurückblicken können? Oder woran liegt es deiner Meinung nach?
Also ich glaube, man wird nicht automatisch, nur weil man älter wird, zum besseren Menschen oder zum gelasseneren Menschen oder klug und weise. Dafür muss man schon sein ganzes Leben was tun. Und das habe ich auch eigentlich immer getan. Vielleicht auch gezwungenermaßen, weil ich ja irgendwie auch gezwungen war durch meine psychischen Störungen, durch Ängste, mich mit mir auseinanderzusetzen. Warum bin ich so, wie ich bin? Wie kann ich weiterkommen, trotz mancher großer Hindernisse, die mir im Weg liegen? Und insofern habe ich wirklich mich viel auseinandergesetzt. Und ich glaube, das ist schon auch Teil eines guten Reifungsprozesses. Das ist nicht wie beim Käse, der wird von alleine besser und leckerer und schmackhafter und teurer. Da muss man schon auch ein bisschen was an sich arbeiten und auch Selbstzweifel finde ich ja auch wichtig. Nicht die lähmende Version der Selbstzweifel, sondern die konstruktive. Und die hatte ich immer und glaube, ich bin sozusagen immer an mir selber dran geblieben.
Also die konstruktive Art des Selbstzweifels ist für dich dann wahrscheinlich auch so nehme ich es wahr, die Reflexion. Also, weil du hast ja zum Beispiel auch geschrieben in deinem Buch, also viele Jahre meines Lebens hatte ich einfach nur entsetzliche Angst vor dem Leben. Und was würdest du dann sagen? Was ist jetzt anders?
Ich bin sozusagen Profi für mein Leben geworden. Das wird man ja immer mehr, je länger man lebt. Und durch die Erfahrungen, die guten, die schlechten, die ich gemacht habe, weiß ich mittlerweile doch sehr genau, was ich kann, worauf ich mich verlassen kann, was ich nicht kann. Und dazu stehe ich auch. Interessanterweise war es für mich viel schwerer, zu dem zu stehen, was ich wirklich gut kann. Ich habe immer gesagt, ich habe Angst vor dem, ich habe Angst vor dem. Aber jetzt zu sagen, wenn man mich in einen Podcast einlädt oder in eine Talkshow oder zu einem Podium, dann hat man in mir ein zuverlässiges und hoffentlich unterhaltsames Gegenüber. Das kommt mir nicht so leicht über die Lippen wie, oh nee, in den 10. Stock komme ich nicht, da habe ich Höhenangst.
Ja, wir neigen ja alle dazu, denke ich mal, ne? Den inneren Quatschi, diesen inneren Kritiker, die Stimme ist halt einfach sehr, sehr laut und setzt sich gerne auch durch. Du hast das ja so schön beschrieben, du sagst, mein Selbstbewusstsein ist eine unzulässige Mitbewohnerin, die sich immer mal wieder...
Unzuverlässige, ja.
Ja, unzulässig, genau, ohne Bescheid zu sagen, aus dem Staub macht und tagelang wegbleibt. Hast du mittlerweile einen Einfluss darauf, sie wiederzuholen, also auch wirklich dann bewusst zu sagen, okay, das ist doch alles da und ich kann jetzt eben, wie du es auch gerade selber gerade gesagt hast, dieses, ich kann auch die positiven Seiten an mir schätzen.
Jein, ich glaube, es ist eher so, dass ich weiß, das Gefühl des Selbstbewusstseins kehrt zurück. Also wobei Selbstbewusstsein ist ja auch nicht immer eine Form, sich stark zu fühlen. Letztlich ist es ja das Bewusstsein von sich selbst. Auch, und ich bin auch sehr bewusst, meiner selbst sehr bewusst in meinen schwachen Momenten. Also ich würde es vielleicht eher Selbstwert nennen, dass ich denke so, wow, jetzt fühle ich mich gerade wertlos oder minderwertig. Und ich weiß aber eben mittlerweile, dass das wie alles im Leben eine Phase ist und ich kann mich darauf verlassen, dass das vorbeigeht. Und ich schaue mir auch mittlerweile sehr genau an, woher kommt dieses ungute Gefühl. Und ich versuche dem auf die Spur zu kommen, weil manchmal habe ich das so, dass da so ein, auf einmal wabert irgendeine Unzufriedenheit in mir und ich muss richtig ein bisschen kurze Detektivinnenarbeit leisten, um festzustellen, ah, da war so eine ganz kleine Begegnung vielleicht, eine Bemerkung, die hat jetzt da doch irgendwie Spuren hinterlassen. Und das kann ich mittlerweile viel, viel besser als früher.
Ja, du schreibst ja auch, also ich habe innerlich sehr, sehr lange auch beengt gelebt und war eine Vermeiderin. Mhm. Was hat sich jetzt geändert oder dieses Vermeiden, warum ist es jetzt nicht mehr ganz so nötig?
Also das... Ich war eine Vermeiderin in Sachen Angst. Ich habe ja eine generalisierte Angststörung und da habe ich mein Leben lang, und ich tue das auch bis heute, die angstauslösenden Situationen vermieden. Ich bin fast nie, sehr selten in die Konfrontation gegangen. Das sind ja so für andere Menschen irrationale Ängste, also durch einen Tunnel zu fahren, über eine hohe Brücke zu gehen, im Aufzug zu sein, in den 10. Stock zu gehen. Ich konnte auch nicht einsame Spaziergänge machen. Also das war, ist ja wirklich eine Angststörung. Nicht wie andere, die dann vielleicht auch zu Recht Angst vor freilaufenden Kampfhunden haben. Die habe ich auch. Ne? Also sozusagen, das ist schon eine Angst, die so erstmal nicht nachvollziehbar ist für psychisch stabilere Menschen. Und da habe ich den Weg der Vermeidung sehr erfolgreich gewählt und ich habe dadurch vermieden, indem ich sehr offen damit umgegangen bin. Also ich habe einfach gesagt, 10. Stock, nein, komme ich nicht. Ist es mit einer Flugreise verbunden, komme ich auch nicht. Also ich bin habe eine App mittlerweile, die mir anzeigt, wo die Tunnels sind und die dann mir die Umwege anzeigt, sehr hilfreich. Und es wurde auch schon mal eine Autobahn gesperrt, weil ich aus Versehen vor einem Tunnel stand, durch den
ich nicht gefahren habe. Ja, das habe ich in deinem Buch gelesen. Also du warst mit deiner Freundin unterwegs und dann wurdest du tatsächlich auch, glaube ich, auf der Gegenspur zurückgeleitet oder wie war das konkret?
Ja, genau. Also normalerweise reise ich ja dann mit so einer App oder ich schaue mir genau an, wo sind Tunnels, die ich umfahren sollte. Das hatte ich bei dieser Fahrt aber von Leipzig nach Erfurt nicht gemacht. Dachte, ist ja alles flach, wird schon kein Tunnel sein. Und wir fuhren vom einen Auftritt zum nächsten mit meiner Bühnenpartnerin Saskia Fischer und auf einmal öffnete sich dieser schwarze Schlund, nämlich der, ich habe den Namen schon verdrängt, ich weiß nicht. Also jedenfalls einer der längsten deutschen Tunnels und ich konnte gerade noch rechts auf den Standstreifen ranfahren. Und der ist über 3 Kilometer lang. Und ich sagte zu Saskia, nee, sorry, das schaffe ich nicht. Ich fahre da nicht durch. Sie konnte auch nicht durchfahren. Das ändert für mich auch nichts, ob ich Beifahrerin
also Beifahrer bin. Beifahrer oder so ist egal.
Tunnel ist Tunnel, der ist ja so, das ändert sich nicht für mich vom Gefühl her. Und dann haben wir da gesessen und überlegt, verfluchte Hacke, was machen wir jetzt? Und dann erklang eine Stimme aus dem Himmel und sie sagte, das Auto mit dem Hamburger Kennzeichen, was ist denn da los? Jetzt fahren Sie doch mal weiter. Und ich schrie, um Gottes Willen, er meint uns. Und wir wussten nicht, was wir tun sollten. Und dann sagte er, an die beiden Tanten da vorne. Ich sehe sie doch. Jetzt gehen Sie mal zur nächsten Notrufsäule. Und Tanten, das hat uns natürlich auch innerlich aufgebracht. Dann sind wir zur Notrufsäule gegangen. Dann habe ich gesagt, ich kann da nicht durchfahren, Klaustrophobie. Dann sagte die Stimme, Polizei ist unterwegs. Dann kam Polizei. Und dann wurde diskutiert, ja, was machen wir jetzt? Wie kriegen wir die beiden Tanten hier von der Straße? Und der Ältere von beiden sagte, ja, er kenne das gut, seine Frau hätte dasselbe Problem. Und dann war ich schon erleichtert, sagte, ja, und wie gehen Sie denn dann damit um? Da sagt der, ich sag der, die soll sich nicht so anstellen.
Okay, ja, super Umgang mit Ängsten.
Ja, ja, und das, ja, ehrlich gesagt, ich wünschte manchmal, das hätte mir auch mal jemand gesagt. Mhm. Weil ich, um mich hat sich immer alles herum arrangiert, so wie auch in diesem Fall. Die Autobahn wurde ganz kurz gesperrt, ist das falsche Wort, sozusagen. Die anderen wurden ausgebremst hinter so einem bitte nicht überholen Auto von der Polizei. Es wurde also ein zweiter Wagen angefordert. Um Gottes Willen. Und dann konnten wir, da war so eine schmale Stelle kurz vor dem Tunnel, wo man praktisch die Fahrbahn wechseln konnte, also auch in die Gegenrichtung fahren. Auf der anderen Seite wurde ebenfalls der Verkehr verlangsamt. Und so konnten wir gegenüber dann die Ausfahrt nehmen. Und im Nachhinein ist das eine lustige Anekdote. Und Saskia, ich habe ihr auch gesagt, Saskia, du musst das filmen, das glaubt uns kein Mensch. Und sie rief immer nur, das kann uns keiner mehr nehmen, das kann uns keiner mehr nehmen.
Ja, die Geschichte ist gesetzt, ne? Sie ist in deinem Buch drin.
Ja, aber sie sagt auch viel aus darüber, dass ich finde, so voll typisch verwöhntes Einzelkind, die Welt muss auf mich Rücksicht nehmen. Und wenn es eine Autobahnsperrung ist, ne, das ist nur so halblustig, weil ich eben mit derselben Energie mein Leben lang dafür gesorgt habe, dass ich mich der Angst nicht aussetzen musste. Und dadurch wurde sie immer größer.
Ja, ja. Ja, und du hast ja jetzt auch angefangen, speziell für das Buch, dich genau der Angst auszusetzen, die Angst eben nicht mehr zu vermeiden, und hast ja auch wirklich Mutproben für das Buch gemacht. Hast du dir die selber gesucht oder kamen die zu dir? Also was ja unter anderem dabei war, der Besuch in New York, du warst bei Germany's Next Topmodel. Also wie kamen diese Mutproben zu dir? Oder hast du gesagt, okay, ich brauche jetzt noch mehr für das Buch und XY mache ich jetzt einfach mal?
Ja, so fing es an. Ich habe wirklich eine Bucketlist gemacht, weil ich eben festgestellt habe, dass ich stabil genug war, um manches mich zu wagen. Noch vor 3 Jahren wäre niemals New York auf so einer Liste aufgetaucht. Und es gab aber einige Faktoren, die das ermöglicht haben. Das eine war, dass ich vor knapp 5 Jahren aufgehört habe, Alkohol zu trinken, und zwar ganz, was mir wirklich viel innere Stabilität zurückgegeben hat. Also ich habe auch viel getrunken und gerne und war so ein Firebeast und immer die Letzte auf der Party und hat mir auch sehr gut gefallen in dieser Exzentrik und dieser Wildheit und habe dann eben aber auch gemerkt, dass ich nicht mehr Herrin im Haus war. Also natürlich eine Party ohne Alkohol, da wäre ich gar nicht hingegangen. Das habe ich dann eben auch nur so in den Griff bekommen, dass ich ganz aufgehört habe und habe eben festgestellt, wie sehr mich das auch... Also ich war wieder Herrin im eigenen Haus und auch die Ängste hatten so ein bisschen mehr Respekt vor mir, habe ich bemerkt. Und was eben dann noch dazu kam, dass ich endlich, weil ich so eine psychosomatische Sache entwickelt hatte, dagegen ein Medikament genommen habe, ein Antidepressivum, wo ich der Ärztin noch sagte, ich habe ja keine Depressionen, wie soll das helfen? Und mir dann erst klar wurde, dass das natürlich den falschen Namen hat, so einen Volksmundnamen. Das ist ein Anxiolytikum, was eben hilft gegen psychosomatische Beschwerden, Ängste auch, Depressionen, Zwangsstörungen, also vielerlei psychische Schwierigkeiten. Und meine psychosomatische Beschwernis, dieses sehr unangenehme Druckgefühl im Hals, verschwand. Und gleichzeitig erweiterte sich mein Horizont, als ich bemerkte, wie sich das Medikament eben auch auf die Vorstellung dessen auswirkte, was möglich ist. Und dann stand da eben New York auf meiner Bucketlist. Und das war schon, da habe ich mir mittlerweile ein großes Stück Leben zurückerobert. Und andere Sachen wie Eisbaden oder das Wacken-Festival besuchen, das war, habe ich da drauf gesetzt, nicht weil ich davor große Angst hatte, sondern weil ich es als interessante Herausforderung in allererster Linie als unterhaltsames Erlebnis gesehen habe, wovon ich gerne berichten wollte, weil ich es eben auch noch nie gemacht hatte. Und die Bewerbung bei Germany's Next Topmodel stand nicht auf meiner Liste drauf. Das war wirklich so eine Art Impulskontrollstörung, dass ich mich da beworben habe, weil ich eben Heidi Klum auf Instagram folge und sie da sagte, ach, es sei so schade, dass ich so wenig Best-Agerinnen bewerbe bei ihrer neuen Staffel. Und ich war eben gerade, ich weiß gar nicht, ob ich gerade aus New York zurück war, ich dachte, ich kann alles.
Voller Mut wahrscheinlich, ne? Voller Mut,
ja,
und jetzt geht's weiter.
Jawohl. Und eben auch in diesem Recherchemodus, ich wollte einfach mein Buch auch füllen mit Erlebnissen. Ja. Und da dachte ich, Heidi, ich lasse dich nicht hängen.
Und hab eben, und du bist ja auch sogar auch eine Runde weitergekommen, ne?
Oh ja, ja, ich habe dann freiwillig aufgehört. Also ich war beim Casting in Köln und das war natürlich eine sehr, sehr ungewöhnliche, interessante, auch befremdliche Erfahrung. Aber ja, das so wurde das so ein bisschen, so hat sich unterwegs während der Buchrecherche eben auch noch das ein oder andere Abenteuer ergeben, weil ich so einfach die Augen so offen hatte für Ungewöhnliches. Und dazu gehörte dann eben auch die Bewerbung bei Germany's Next Topmodel.
Und was würdest du sagen, was hast du aus diesen Experimenten für dich mitgenommen? Also bist du innerlich gewachsen? Ich kann mir halt vorstellen, dass unglaublich viel Stolz auch mit dabei war, muss ja. Also was hat das bei dir so ausgelöst?
Also ich habe mich sehr, sehr viel besser kennengelernt. Ich habe ja eben Situationen erlebt, die ich vorher noch nicht erlebt hatte und wo man vorher auch nicht weiß, wie werde ich da reagieren. Und es ist so ein bisschen so wie vor einer Geburt oder so. Du weißt ja auch nicht, was für eine Frau werde ich in dem Moment der Geburt meines ersten Kindes oder auch zweiten Kindes sein. Und so war das wirklich eine interessante Selbsterfahrung, Selbsterweiterung zu sehen, was kann ich, woran scheitere ich, welchen Gefühlen begegne ich, welchen Seiten von mir, die ja noch gar keine Chance hatten, sozusagen sich zu zeigen, begegne ich da. Das war schon wirklich, wirklich sehr spannend und hat insgesamt natürlich ich habe einfach mehr zu erzählen, was auch schon mal toll ist. Und ich habe, ich weiß noch mehr, was ich kann, was ich nicht kann, wo die Fallstricke sind, wo ich mich gut behaupten kann. Ich fühle mich jetzt noch von mir selber besser gekannt.
Was hat dich am meisten noch an dir selber überrascht?
Was hat mich am meisten überrascht? Das muss ich jetzt mal überlegen. Ich weiß, dass ich zum Beispiel durch New York gelaufen bin und einfach in jedem Moment wieder überrascht war, dass ich überhaupt da bin. Also das Beste an New York fand ich mich. Ich war die ganze Zeit, dachte ich, das gibt's ja gar nicht. Die olle Kürti latscht hier am Times Square vorbei und noch vor 2 Jahren wäre ich nicht mal zwischen diesen Hochhausschluchten entlang gegangen, geschweige denn, die hätte ich diesen langen Flug gemacht oder so. Ne? Also die Überraschung war eigentlich eher eine Form von übergroßer Dankbarkeit und Begeisterung für das, was ich da erleben darf. Aber mein Glücksgefühl, durch New York zu gehen, ist genau, dieses Glücksgefühl habe ich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich fahre relativ oft an die Ostsee, das ist nicht weit von uns und da kann ich wohnen. Und wenn ich da an der Küste entlang gehe, was ich lange nicht konnte, also zumindest nicht weit, weil ich mich unsicher gefühlt habe, sobald es einsam wurde, dann schreie ich vor Glück. Das habe ich jetzt in New York nicht gemacht, aber am einsamen Ostseestrand, dann laufen mir auch schon mal Tränen runter, weil ich denke, ja, dass dieses Stück Leben, das habe ich mir jetzt zurückerobert.
Ja, du beschreibst ja auch sehr schön, also früher zum Beispiel, dass du dich da eher so als People-Pleaserin eingestuft hast, also gerne auch so dieses öfter mal Ja sagen, obwohl du eigentlich Nein meintest. Das hat jetzt auch mit dem Alter zu tun, dass du dich mehr traust und grundsätzlich auch mehr zu dir und deiner Persönlichkeit stehst? Oder wie würdest du auch diese Entwicklung einstufen?
Ja, Jein. Nein. Ich weiß nicht, ich war gestern, ich habe das immer jetzt so gerne vollmundig behauptet und jetzt, ich versuche nicht mehr irgendwie den Falschen zu gefallen oder erst recht nicht Leuten, die mir nicht gefallen.
Und es wirkte richtig jetzt, stark. Also es wirkte so, dass du das jetzt kannst und dass du das machst und ich habe das gelesen und dachte so, boah, also da bin ich jetzt gerade noch nicht.
Ja, ja. Also ich muss sagen, seit heute kann ich sagen, das war alles gelogen. Gestern war ich bei, da habe ich mich schon seit wirklich Tagen drauf gefreut, habe ich mir so eine Massage gegönnt und habe mir eine Massage gebucht. Schon Wochen im Voraus, weil ich wusste, ah, da bin ich wieder zu Hause von der Tour zurück und dann kann ich das genießen und habe mir das verdient. Dieses teure Massagestündchen oder 90 Minuten. Und das war so, wo ich... Das fing ganz gut an. Es war eine Frau, die mich massiert. Ich kannte die nicht, war noch nie bei der gewesen. Und nachher war das eigentlich wie so ein Eincremen. Also es war total, ich dachte, dass die mir nicht gleich einschläft bei der Massage. Und ich wurde immer wütender und die wurde immer schläfriger. Und weißt du, es war so eine richtige, das hat mich so verärgert, weil ich hörte sozusagen das Geld durch die Uhr laufen und ich hatte auch angekreuzt, ich hätte das gerne mittelstark, die Massage, also schon so, dass man was spürt. Und ich habe
nichts. Du hast aber nichts gesagt.
Ich habe nichts gesagt. Und ich habe dann versucht zu analysieren, warum sage ich jetzt nicht? Das ist ja auch nicht böse zu sagen, könnten Sie ein bisschen fester zupacken irgendwie.
Ich kenne die Situation so genau. Ich kenne sie so gut. Ja.
Und ich dachte, ich war auch wirklich sehr müde. Ich war erschöpft. Ich hatte irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob es mangelnder Mut war oder die Erschöpfung. Weißt du, dass ich einfach dachte, nee, wobei ja, es wäre ja nur okay, ein komm, Satz.
Ich lass es
ja, Augen zu und durch. Ja. Aber wie, ich meine, es wäre nur ein Satz gewesen und sie hätte es ja auch anders gekonnt, nehme ich mal an. Und da dachte ich, meine Güte, da hast du ein Buch geschrieben, ne? Und jetzt liegst du hier. Auf dieser Bahre.
Widerlegst du es hier bei der Massage?
Ja, ja, ja. Und es passiert mir wirklich immer noch, dass ich habe neulich, war ich zugegen, ich weiß nicht mehr genau wo, da machte jemand einen doch ansatzweise schwulenfeindlichen Witz. Ich habe nichts gesagt. Ich habe immerhin nicht gelacht. Früher hätte ich ja wahrscheinlich noch gelacht oder gelächelt. Das habe ich nicht gemacht. Aber manchmal, ich weiß es nicht, ob es der Mut ist oder auch die mangelnde Lust auf Konfrontation. Also das geht mir auch so. Es geht mir täglich 5-mal so mit meinen Söhnen, wo ich denke, ah, okay, sage ich jetzt nein, gehe ich in die Konfrontation oder mache ich die Überweisung für die neuen Sportschuhe, wo ich denke, hey, wie schon wieder neue Sportschuhe, also sowas. Ich bin schon wirklich kein Role Model, muss ich sagen.
Ja, weil als ich das gelesen habe, dachte ich, wie cool ist das denn? Ja, weil du hast ja auch geschrieben, in Teilen meines Bekanntenkreises gelte ich wahlweise als schwierig, zickig oder humorlos.
Ja,
und dann dachte ich so, wow, du gehst da trotzdem durch, ja? Und wir Frauen, weil das ist ja tatsächlich, wir sind ja jetzt ja nicht irgendwie alleine, sondern es ist ja häufig so, dass wir eher mal dazu neigen, Ja zu sagen statt Nein und es wirklich lernen müssen, für uns einzustehen. Also auch jetzt wirklich im Business und da auch in der Kommunikation.
Ja.
Warum glaubst du, tun wir uns so schwer damit?
Also ich habe es beruflich, sage ich sehr genau, was ich will und was mir nicht gefällt. Da bin ich nicht so das Massageopfer, ne, wo ich denke, Augen zu und durch. Das mache ich nicht, weil es da eben geht um ein Produkt, was von mir ist und wo dann wirklich auch alles so sein soll, wie ich das gerne hätte. Also vom Buchcover bis zum Kleintext schaue ich mir alles an und gebe es auch nochmal zurück oder gehe nochmal dran oder spreche nochmal mit der Grafik und sage, hier ist aber noch ein Hauch zu viel rosa. Also ich gehe denen wahrscheinlich schon auf die Nerven, also das kann sein. Ich würde es auch bei Hotelzimmern, die direkt am Generator liegen oder so, da übernachte ich auch nicht mehr. Bei sowas bin ich wirklich viel besser geworden und auch bei Diskussionen, wenn jemand irgendwie Blödsinn redet oder also das, was ich als Blödsinn empfinde. Also wenn ich neulich sagte mir jemand, ich bin im Januar 58 geworden. Und dann sagte ich, bin 58 Jahre alt. Nein, 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 du wirst 58 Jahre jung. Und da habe ich gesagt, nö, weißt du was, das ist Altersdiskriminierung. Ich bin nicht jung. Warum soll ich mir denn von dir einreden lassen? Ich dürfte nicht sagen, ich bin 58 Jahre alt. ich darf ja auch sagen, ich bin 18 Jahre alt. Wo ist denn da der Unterschied? Und also auf sowas lasse ich, das mache ich liebend gerne, weil dann auch interessante Gespräche entstehen oder so, Reibereien. Aber wie gesagt, auf der Massagebare oder auch, ich würde, glaube ich, auch beim Friseur. Ich glaube, da würde ich auch, ich bin irgendwas, lange her, aber ich glaube, es könnte mir morgen wieder passieren. Ich weiß, dass ich, und zwar ist lange her und jetzt nicht Christian. Christian, falls du das hörst, es betrifft dich überhaupt nicht. Du bist ein super Friseur, muss ich jetzt einmal sagen. Ich bin raus aus dem Friseursalon und bin in Tränen ausgebrochen, weil ich so schlimm aussah. Ja. Ich habe es mich da nicht getraut zu sagen.
Ja, das ist ein großes Vertrauensproblem, der Friseur, das kenne ich. Ja, definitiv.
Och, und da, also da gibt es schon wirklich immer noch Momente, wo ich einfach die Klappe dann doch nicht aufmache.
Ja, also, ich denke, das Wichtigste ist auch da wieder die Bewusstheit dafür, ne? Und die ist ja da, dass du auch sagst, okay, warum habe ich das jetzt nicht gemacht? Mhm. Und das ist ja dieser erste Schritt, ist zu analysieren. Und dann können wir es ja einfach in der nächsten Situation besser machen. Ich denke, das ist immer so dieser erste Schritt einfach für Veränderung.
Ja, es auch zu bemerken, ne? Also weil genau. Ich bei mir
genau.
lange diese brave Mädchenreaktion war irgendwie die authentische. Das war mir so anerzogen gesellschaftlich, nicht unbedingt von meinen Eltern, glaube ich, aber dass ich dachte, ja, ich bin halt einfach so ein höflicher Mensch. Also mein falsches Lächeln fühlte sich so echt an. Das ist mir richtig, ich muss mich zusammennehmen, um nicht über frauenfeindliche Witze zu lachen. Da muss ich richtig sagen, nee, Moment mal hier, diese spontane, ich bin Papas Sonnenschein lächeln, das musst du dir abgewöhnen, ne? Diese spontane, brave Mädchenreaktion, weil das Patriarchat, die fordernde Gesellschaft, die so viel von uns erwartet, die steckt uns ja allen tief in den Knochen, also zumindest Frauen meines Alters. Das wird ja hoffentlich besser. Also ich bin dann auch.
Ja, die Jungen trauen sich mehr, also definitiv. Ja,
ich weiß es nicht. Also ich weiß es nicht. Trauen die sich mehr? Hoffentlich. Ich weiß nicht. Neulich kam die Tochter von einer Freundin, die kam auch vom Friseur todunglücklich nach Hause.
Also,
hat es dem
Friseur ja, nicht gesagt. Also ich habe so den Eindruck, ich war jetzt mit meinen Gedanken mehr so im Business, da habe ich schon den Eindruck, dass die deutlicher definitiv sagen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Ja. Also fordern da natürlich auch ein paar Dinge, wo wir früher mit den Ohren geschlackert haben.
Wo man sagt, hallo, irgendwie.
Aber das ist halt tatsächlich die andere Generation. Du, also zum einen sagst du, okay, also ich kann heute sehr viel besser zu mir stehen. Zum anderen ist ja Alt genug auch ein sehr, sehr persönliches Buch. Und du sprichst sehr, sehr offen über Schwächen, über Ängste. Und hast ja gerade auch gesagt oder von diesem falschen Lächeln erzählt. Was glaubst du, was wir gewinnen können, wenn wir Masken öfter ablegen?
So, meine Erfahrung ist, dass ich persönlich, je mehr ich von meiner Rüstung, von meinen Masken ablege, desto unverletzlicher werde ich. Man muss aber natürlich sagen, dass das sehr situationsabhängig ist. Also es ist nicht immer gut, authentisch zu sein, natürlich nicht. Als Politikerin im Weißen Haus, die Friedensverhandlungen führt, sollte man nicht sagen, ich brauche irgendwie jetzt mal eine kleine Kuscheleinheit, ich fühle mich durch meine Umgebung irgendwie bedrängt. Das geht nicht. Also man muss natürlich schon Masken tragen, die sind so wichtig. Man muss manchmal selbstbewusster erscheinen, als man ist, um zu überleben auch. Ne? Insofern ist authentisch ja nicht immer das Richtige, sondern was immer richtig ist, ist zu überlegen, wie will ich, was ist jetzt richtig und wichtig für mich? Wie will ich sein? Will ich authentisch sein? Oder will ich hier mal so tun, als hätte ich die Weisheit mit Löffeln gefressen, damit mein blödes Gegenüber mich überhaupt ernst nimmt? Also sowas gibt's natürlich auch. Fake it. Das muss auch manchmal sein.
Ja, gibt ja diesen schönen Satz, ne? Fake it until you make it. Was ich auch spannend fand, als du dein erstes Buch ja geschrieben hast mit Mondscheintarif, dass du dann auch gesagt hast, dass du Angst hattest, quasi auf Lesereise zu gehen und so weiter und so fort und mittlerweile dir die Bühne erobert hast. Und das ist ja auch bei meinen Kunden immer ein Riesenthema natürlich, die Angst vor Auftritten, die Sorge vor Ablehnung, was ja immer so dahinter steckt. Und du hast diesen schönen Satz gesagt, in meinem Inneren kämpft die Rampensau gegen den Angsthasen. Hm. Wie kann ich das verstehen? Weil die meisten sagen immer so, nee, also ich bin keine Rampensau, ich will da gar nicht drauf. Und du hast die aber in dir und traust dich doch nicht. Was steckt dahinter?
Ja, das war bei mir immer anders. Also ich hab schon so eine, ich möchte auf die Bühne, dass ich kann das auch. Aber es ist wie mit der Flugangst. Die Angst steht mir im Weg bei etwas, was ich eigentlich kann. Also ich kann nicht fliegen, aber ich weiß, vielleicht verstehst du, was ich meine. Da habe ich mir etwas in den Weg gestellt, nicht weil, und ich bin nicht auf die Bühne gegangen, weil ich so schüchtern war oder weil ich Angst hatte zu versagen. Das war es bei mir gar nicht, sondern ich dachte, ich kriege keine Luft mehr. Ich bin so aufgeregt, dass ich hatte Angst vor Panikattacken. Und und dann habe ich mir auch da wieder, ich habe Auftritte vermieden, ich bin eben, habe keine Lesungen gemacht und habe mir aus der Not heraus etwas ausgedacht, wie ich eben meine Rampensau trotzdem auf die Bühne treiben konnte, indem ich mir Dialoge aus meinen Büchern geschrieben habe, kleine Theaterstücke, wo ich immer mit jemandem zusammen auf der Bühne war und nie sehr viel Text hatte zu Anfang. Zu Anfang habe ich 2-3 Sätze gesagt nur und dann kam ich, meistens mit Jörg Thaddäus bin ich aufgetreten früher, und dann kam er und auch das war für mich schon eine große Überwindung. Und so habe ich mich langsam rangearbeitet an etwas längere Textpassagen. Ich singe mittlerweile, ich kostümiere mich, ich spreche direkt zum Publikum. Ich habe mir da so eine Bühnenfreiheit erarbeitet. Darauf bin ich auch stolz. Aber wenn du, ich kriege viele Einladungen auf Podien, um dort so eine kurze Rede zu halten, das sage ich immer ab. Ich sage, ich mache nur Gespräche auf der Bühne. Ich traue mich nicht, das immer noch nicht.
Wobei, auch hier hast du jetzt ja gezeigt, du bist letztendlich wieder durch die Angst durchgegangen und es wird immer besser. Ne? Also das kann man ja tatsächlich dann auch schon sagen. Also am Anfang hast du es zwar vermieden, aber mittlerweile schaust du eher ins Gesicht, würde ich mal sagen. Ne?
Jein, also ich habe mir Situationen erschaffen, die ich mir zugetraut habe. Also ich habe eben diese Dialogform erschaffen und es mir dann schon wieder auf meine Angst letztlich zurechtgestutzt ist das falsche Wort, weil ich finde, dass etwas Wunderbares daraus entstanden ist. Ich mache keine Lesung, ich mache wirklich richtige Shows, also eben mit Musik, ich trete jetzt mit Musikern auf und so. Aus der Angst, aus der Not heraus, aber ich habe doch auch wieder letztlich der Angst klein beigegeben. Ich bin, bis heute mache ich keine Lesungen.
Und was würdest du sagen, also wenn wir jetzt auch nochmal auf diesen Aspekt in der Mitte, also 58 sagst du ja, bist du gerade, dieses Gefühl des Älterwerdens, was bringt dir das auch für eine Ruhe und Gelassenheit? Weil viele haben ja einfach auch ein Problem damit. Ja. Und ich habe das Gefühl, du nimmst es auch sehr dankend an, weil mir geht es auch so. Also ich bin jetzt 50 und ich finde es die beste Zeit meines Lebens. Ich möchte nicht mehr 30 sein und sonst was. Genau aufgrund dieser Erfahrungen, dieses, dass ich jetzt einfach viel mehr weiß und nicht mehr in so komische Situationen gerate und so weiter. Also wie ist das bei dir?
Also mit 50 war das anders. Da bin ich sehr unverhofft und unvermutet in eine Lebenskrise geraten, mit der ich so gar nicht gerechnet hatte. Da hatte ich nämlich das Gefühl, okay, was soll jetzt noch kommen in meinem Leben, so wie du es anmoderiert hast. Das ist jetzt noch eine Wiederholung des Immergleichen und die Premieren werden sowas sein wie Darmspiegelung und künstliche Gelenke. Also da hatte ich wirklich das Gefühl, meine Geschichte ist zu Ende erzählt. Ich glaube, dass es auch mit den hormonellen Umstellungen zu tun hatte. Das weiß ich heute. Damals wusste ich nichts über Wechseljahre, außer schön Hitzewallung, hast du eben keine kalten Füße mehr. Dachte ich, ist doch super. Bin da blauäugig reingestapft und da hatte ich eine schlechte Zeit. Also da hatte ich jegliche Zuversicht. Entschuldigung, die Frühblüher machen sich bemerkbar bei mir.
Ja.
Da hatte ich wirklich ganz viel Zuversicht verloren auf einmal für meine eigene gute Geschichte. Dachte, jetzt ab jetzt wird's langweilig und das hat sich zum Glück wieder geändert und dann habe ich eben festgestellt und deswegen auch dieses Buch Alt genug, was ja wirklich, wie du es auch anmoderiert hast, ein bisschen auch ein Trotztitel ist gegen zu alt. Ich bin nicht zu alt für hohe Schuhe. Ich bin alt genug für flache. Mhm. Ich tanze in flachen Schuhen. Halleluja, mir tun die Füße nicht mehr weh. Was haben wir denn gelitten?
Früher ist man mit Absätzen spazieren gegangen und keine Ahnung, was man da irgendwie gemacht hat. Ja, absurd.
Ja. Und warum? Angeblich, um sich selbst besser zu gefallen. Haha. Zu Hause hat man aber keine Stilettos getragen, ne, auf dem Sofa. Also, das hat viel mit den eigenen Platz finden zu tun. Und ich, das muss auch so sein. Also, natürlich sind Heranwachsende noch keine Menschen mit viel Erfahrung. Ist ja völlig klar. Die muss man erst sammeln. Und dass man da gefallen will und seinen Platz in der Gemeinschaft finden will und dafür sich auch manchmal verbiegt. So muss es sein. Das gehört dazu. Und ich finde, ich habe da ganz schön lange gebraucht, ehrlich gesagt, um meinen Platz in mir selber zu finden, um diesen Selbstbeheimatungsprozess auch ein bisschen voranzutreiben. Und das ist, finde ich, eben der Kollateralnutzen des Älterwerdens, mal abgesehen von dem, was wirklich schlimm ist. Also die Abschiede, die kommen, die auf jeden Fall kommen. Geliebte Menschen sterben, die Eltern, meine sind schon lange tot, Freundinnen werden krank, der Körper, natürlich ändert sich die Optik, aber auch die Leistungsfähigkeit ist völlig klar, Krankheiten werden höchstwahrscheinlich kommen, das ist ja alles nicht schön. Und ich habe aber den Eindruck, dass wenn es gelingt, bewusst zu reifen, dass einen gerade das Alter befähigt, das Alter auch zu ertragen. Also die Erfahrungen, die man verwertet und das Wohlwollen, was man mit sich selbst entwickelt, im besten Fall, dann kann man auch eine gute Alte werden, die dem Leben wohlgesonnen bleibt.
Ja. Du teilst ja in dem Buch auch wirklich sehr persönliche Dinge mit. Hast du ab und zu beim Schreiben auch so dieses Gefühl gehabt, weil dieses Buch ist ja wirklich so im Prozess entstanden, so wie ich jetzt auch verstanden habe. Jetzt zeige ich vielleicht dann doch mehr von mir, als ich zeigen wollte?
Ja, das hatte ich tatsächlich nicht während des Schreibens. So, und mein Mann hat es ja auch gelesen, also der ist da schon sehr genau und hätte mich gewarnt, wenn er findet, das geht zu weit. Mhm. Ich hatte eher nachher das Gefühl, kurz vor Veröffentlichung, ist das überhaupt interessant? Also war das sozusagen zu viel Information? So wie manche Leute doch einfach so viel von sich preisgeben, was man gar nicht wissen will. Da dachte ich, ach, wie unelegant, mich da so aufzudrängen mit diesen intimen Geständnissen von, welche Medikamente ich nehme, welche Ängste ich habe und welche Freundinnen von mir vom Tod bedroht sind. Ich dachte, ist das irgendwie unelegant und aufdringlich? Das war so ein bisschen meine Angst, gar nicht, dass ich damit mich verletzlich mache oder vielleicht angegriffen werde. Wie will man mich denn angreifen? Ich habe doch alles erzählt. Also ne, das ist so ein bisschen, was soll man sagen? Guck mal, die Kürti hat Orangenhaut. Ja, okay, steht in meinem Buch. Oder Mensch, die leidet ja unter Ängsten. Ja. Kannst du bei mir nachlesen, weißt du? Also es ist so ein bisschen, es war eher, dass ich dachte, oh, es ist irgendwie unelegant.
Ja, und dann hast du es ja insoweit auch für dich gesehen, dass du Frauen definitiv damit ja auch Mut machst oder du hast Rückmeldungen bekommen. Also nach dem Motto, dieses Gefühl, und das ist ja dann doch auch wieder eine starke Vorbildfunktion, du bist nicht alleine damit, oder? Also so wie ich es wahrgenommen habe und wie du es auch geschrieben hast, dass viele Frauen zu dir gekommen sind, ja, boah, das hätte ich ja von ihnen jetzt gar nicht gedacht. Und das macht Mut, dass sie auch nur so normal sind, wie jede andere Frau auch, oder?
Ja, ja, genau. So normal gestört, wahrscheinlich gestört als die meisten. Ja, das ist aber, das klingt immer so, als würde ich die Bücher schreiben, damit andere sich nicht so allein fühlen. Eigentlich schreibe ich die Bücher, damit ich mich nicht so allein fühle. Weil diese ganze Resonanz, die ich bekomme, und die bekomme ich wirklich zuhauf. Und also so viele Nachrichten, die genau diesen Tenor haben. Mhm. Ich bin nicht allein, ich fühle mich darin so unterstützt und so getröstet. Das tröstet mich, das gibt doch mir auch das Gefühl, dass ich nicht alleine bin mit diesen ganzen Zweifeln und Nöten und Ängsten und Schmerzen. Also das ist schon auch ein Eigennutz da, ne? Dieses Gemeinschaftsgefühl. Ja, dass ich verbreite, ich bin ja Teil der Gemeinschaft. Ich habe doch genauso viel davon wie meine Leserinnen. Und das ist zum Beispiel immer, wenn ich meine Shows mache, entsteht immer so, das sind solche Feste des Zusammenseins. Sind ja fast nur Frauen da. Eine ganz tolle Energie entsteht da, wo ich immer denke, eigentlich müsste ich hier auch Eintritt zahlen. Weil ich mit genau demselben beseelten Gefühl von, ich bin nicht allein, wir sitzen alle in einem Boot und wir unterstützen uns, rausgehe wie die, die vor mir sitzen. Also das ist schon auch, ich habe da ganz viel von. Jede einzelne Nachricht, die mich erreicht, die sagt, oh, das hat mich getröstet, das tröstet mich auch.
Guck, ja. Also ich denke auch, ne, also es ist unglaublich wertvoll, dass sich jemand, also sprich du, auch einfach von dieser, ja sagen wir mal, nicht Fake-Welt zeigst, ne? Weil zu 90% ist es einfach auch gerade auf Social Media nur noch der Fall. Und dass du etwas zum Gesunden der Gesellschaft auf diese Art und Weise ja definitiv auch beiträgst.
Ja, das bilde ich mir ein und ich glaube, dass das auch so ist. Ich trage zu meiner eigenen Gesundung bei und tatsächlich darf ich mancher Frau Trost und Stütze sein durch das, was ich mache. Und damit gebe ich mir auch wirklich viel Mühe. Also ich muss sagen, mein Instagram-Kanal, das schaue ich mir sehr genau an. Ich schaue mir jeden Kommentar an. Ich beantworte ganz viele, nicht alle, aber sehr, sehr viele. Ich lösche sofort, was despektierlich ist. Mhm. Ich beschütze meine Followerinnen. Manchmal gibt es so Männer, die meine Followerinnen kommentieren, also die dann auf deren Kommentare schreiben, hey, du siehst super aus, melde dich doch mal bei mir. Sofort gelöscht, blockiert. Das gibt es bei mir nicht. Das kostet sehr viel Zeit, sehr viel Mühe. Aber das Resultat ist, dass es bei mir kann man sich wirklich zu Hause fühlen auf meinem Instagram-Kanal. Das ist ein Raum voller Respekt. Nicht ohne Kritik, aber voller Respekt. Und alle anderen fliegen raus.
Ja, und das ist mir wichtig. Ja, und weil es auch mit einer gewissen Ehrlichkeit einfach verbunden ist. Ne?
Ja,
also
genau.
Du spielst nichts vor. Illiko, was würdest du, es gibt ja diese schöne Frage, also heute, du bist 58, was würdest du sehr der jungen Illiko raten? Vielleicht so deinem, sagen wir mal, 25-jährigen Ich, dass die ein entspannteres Leben gehabt hätte. Was würdest du der sagen?
Gar nichts. Ich würde versuchen, die Klappe zu halten.
Das ist wirklich alles so machen, wie es passiert ist.
Naja, es hätte keinen Zweck, weil ja ich habe so viele Briefe an mein früheres Ich geschrieben und was ich hätte und hier. Aber die Erfahrungen muss man machen. Also es hilft nichts, wenn so eine Alte daherkommt. Das sehe ich ja jetzt an meinen Söhnen. Natürlich versuche ich sozusagen eine gute Saat zu säen an Werten, an dem, was ich ihnen mitgeben kann, was vielleicht irgendwann mal aufgeht, womöglich, wenn ich schon lange nicht mehr bin. Aber einer 25-Jährigen zu sagen, lass die Finger von dem Mann, hör auf zu rauchen, hör auf zu trinken und guck mal, dass du irgendwie früher ins Bett gehst, das sind jetzt die banalen Sachen, aber letztlich läuft sie auch auf sowas hinaus, das hat keinen Zweck. Ich habe lange gebraucht. Ich musste wirklich, 50 werden, um mich erwachsener zu fühlen. Und da gibt's keine Abkürzung. Also ich würde versuchen, die Klappe zu halten und hoffen, dass die Saat, die gesät worden ist, irgendwann aufgeht. Und das ist sie ja dann irgendwann auch.
Ja,
und die Hoffnung würde ich für mein 25-jähriges Ich haben.
Ja, Illiko, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, für deine Offenheit und ich bin auch überzeugt davon, dass du vielen Frauen Mut machst, so dieses einfach, ja, sich selbst zu bleiben und ja, immer mehr auch ehrlich auf sich zu gucken und eben nicht verbiegen zu lassen. Auch wenn es halt noch nicht klappt, wieder bei der Massage, am nächsten Tag klappt es dann mal, würde ich sagen. Also ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, ihr Lieben, und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst gern einen Kommentar da, lasst gern ein Like da oder meldet euch auch, welches Thema würdet ihr gerne mal ansprechen, was interessiert euch? Und in diesem Sinne, denkt dran, wirkungsvoll bist du dann, wenn du deine Wirkung kennst.